Wenn wir über das Gesundheitssystem reden, dann herrscht meistens Frust und dicke Luft. Auf PatientInnenseite, die irgendwie auf Termine lange warten müssen, vielleicht sogar gar keinen Platz in der Praxis bekommen, die Beiträge steigen, da herrscht schon mal Unmut. Und wenn wir auf die Seite der Beschäftigten gucken, in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, da sehen wir, dass diese seit Jahren unter enormem Druck stehen. Personalmangel, Zeitdruck, immer neue Belastungen, die dazukommen, gehören für viele längst zum Arbeitsalltag. Die Analyse ist also nicht irgendwie schwer zu machen. Im Gesundheitssystem läuft etwas schief. Die Bundesregierung hat nun versucht, dagegen zu steuern. Der erste Aufschlag war das Beitragsstabilisierungsgesetz für die gesetzliche Krankenversicherung. Ziel dabei, Ausgaben zu minimieren, um Beiträge stabil zu halten. Klingt ja erstmal gut, will man meinen. Gewerkschaften und Krankenhausverbände waren jedoch. Am Ende könnten die Einsparungen vor allem diejenigen treffen, die tagtäglich unsere medizinische Versorgung sichern. Zu Gast bei uns Nico. Hi, Nico. Erstmal ganz allgemein gefragt, ja, was soll denn dieses Beitragsstabilisierungsgesetz jetzt nun genau machen? Wozu ist es da? Was bringt es uns?
Also in erster Linie ist es aus unserer Sicht auf jeden Fall ein Spargesetz, weil die Ministerin versucht, an vielen Stellen einfach Leistungen einzusparen und gar nicht drauf guckt, wie kann man quasi an dieser Einnahmensituation was ändern, weil von vornherein die Prämisse galt, wir bleiben quasi im bestehenden System und müssen irgendwie versuchen, das zu stabilisieren, ohne da eine wirkliche Reform zu schaffen, sondern es war von vornherein klar, es geht quasi darum, irgendwie an allen Ecken und Enden zu sparen. Und wie die Ministerin Wagen das auch lange dann in den Medien kundgetan hat, sind irgendwie alle betroffen. Jeder muss sparen und das betrifft alle zu mehr oder weniger gleichen Teilen. Wenn wir uns das Gesetz am Ende anschauen, ist es ja auch gar nicht so, dass wirklich alle zu gleichen Teilen sparen müssen, sondern vor allem Versicherte und Beschäftigte und zum Teil natürlich auch Arbeitgebende sind zum Sparen angehalten. Pharmaindustrie war ein großes Thema, dass die nicht so doll sparen müssen wie andere. Fragt man sich vielleicht warum, aber gut. Und wo auch gar nicht rangegangen wurde, ist sich zu hinterfragen, muss man dann immer noch zwischen gesetzlicher Krankenkasse und privater Krankenkasse unterscheiden und so Dinge. Da wurde halt gar nicht dran gedacht und damit hat man ja eine bestimmte Personengruppe komplett rausgehalten aus der Finanzierung des Gesundheitswesens.
Du meintest, ja, insbesondere ja, Versicherte und Beschäftigte sollen sparen. Das betrifft natürlich auch zum großen Teil Krankenhäuser, auf die wir jetzt auch noch mal genauer schauen wollen. Erstmal vielleicht da ganz basal gefragt, ja, wie finanziert sich Krankenhäuser überhaupt? Sind die denn überhaupt so, wie sind die mit der Krankenversicherung gekoppelt? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Also die Krankenhausfinanzierung an sich ist nun schon seit einigen Jahren so ein bisschen im Umbruch, weil es viel Kritik daran gab. Bisher war es tatsächlich so, dass es quasi zwei Finanzierungsstränge gibt. Auf der einen Seite alle Investitionskosten, die ein Krankenhaus tätigt, um zum Beispiel ein neues MRT zu bauen oder also so ein Untersuchungsgerät, falls Menschen das den Begriff nicht kennen, um halt bildgebende Diagnostik zu machen. Wenn man das bauen will, kostet das mal schnell ein paar Millionen. Das hat man meistens nicht einfach so auf der hohen Kante und kann das mal eben nebenbei bauen. Dafür gibt es halt Investitionskosten. Die werden in der Regel von den Ländern getragen. Also das ist quasi staatliche Finanzierung des Gesundheitssystems. Und daneben gibt es halt alles, was die Betriebskosten angeht. Also Personalkosten, aber auch Sachkosten für zum Beispiel für eine Hüftprothese, die man ja auch einkaufen muss, um sie einem Menschen einzusetzen. Das sind die ganzen Betriebskosten und die werden aktuell noch aus den DRGs bezahlt. DRG ist quasi so eine Fallgruppenpauschale, wo es für eine bestimmte Krankheit eine bestimmte Summe Geld gibt. Und ja, das ist ein System, was sich die letzten Jahre etabliert hat. Mehr oder weniger gut, weil DRGs natürlich dazu führen, dass man auch versucht hat, wirtschaftlich zu arbeiten. Und auf lange Sicht führen Fallgruppenpauschalen halt dazu, dass sich Liegezeiten verkürzen und dadurch der Preis gesteigert werden kann. Also Krankenhäuser können damit einen Profit machen. Verzeihung. Und Jetzt ist man auf dem Weg dahin, die Krankenhausfinanzierung zu ändern, weg von den reinen DRGs, also von den Fallpauschalen, wo es für jedes Krankheitsbild eine bestimmte Summe X gibt, die je nach Liegezeit des Patienten dann ausgezahlt wird, hin zu einer sogenannten Vorhaltefinanzierung oder einer Mischfinanzierung, wo bis zu 60% aus Vorhaltekosten bezahlt werden und 40% aus den DRGs, also die dann noch übrig bleiben, um halt fallbezogen abzurechnen. Aber in der Regel soll es halt so sein, dass ein Krankenhaus bestimmte Leistungsgruppen überhaupt erbringen darf. Es gibt aktuell, glaube ich, 65 Leistungsgruppen, die zur...
Also nur, dass ich das verstehe, Leistungsgruppen heißt dann, darf ich eine Hüft-OP machen, darf ich einen Herzschrittmacher einbauen, das dürfen, oder Geburtsstation ist ja immer, glaube ich, ein Thema, das dürfen dann nicht alle Krankenhäuser machen, sondern das ist geregelt nach diesen Leistungsgruppen.
Und die Krankenhäuser melden das dann quasi an, was sie haben wollen.
Genau, also man kann es vielleicht, ich mache mal ein Beispiel auf. Es gibt die Leistungsgruppe Hüftendoprothetik, da geht es quasi darum, ein künstliches Hüftgelenk zu bekommen, und das dürfen dann halt nur Krankenhäuser noch durchführen, die diese Leistungsgruppe zugewiesen bekommen haben. Und in der Leistungsgruppe gibt es dann halt bestimmte Qualitätsanforderungen, die ein Krankenhaus erfüllen muss, zum Beispiel entsprechend die Fachärzte vorhalten. Bis zum GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz musste auch eine bestimmte Pflegepersonaluntergrenze eingehalten werden und auch so fachlich, so räumliche, infrastrukturelle Dinge, zum Beispiel, bin mir gar nicht sicher, welche bildgebende Diagnostik, aber dass bestimmte bildgebende Diagnostik dafür auch benötigt wird. Und die Klinik muss quasi nachweisen, dem medizinischen Dienst gegenüber, hier, wir erfüllen diese Kriterien und dann könnten wir diese Leistungsgruppe zugewiesen bekommen.
Das heißt, ich fasse es nochmal mit meinen Worten zusammen, die Krankenhäuser bewerben sich in gewisser Weise, sagen, das sind Leistungen, die wir für die Gesellschaft erfüllen wollen, zum Beispiel diese OP-Hüfte, dann entscheidet das Bundesland, ja, dieses Krankenhaus kriegt diesen Auftrag, und dann kriegt das Krankenhaus eine Pauschale für jede Hüftoperation, die sie umsetzen, wenn sie sich an gewisse Regeln halten, was ein Mindestmaß an Personal bedeutet und vielleicht noch ein paar andere Standards, die man einhalten muss. So ist die bisherige Regelung. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist ja die neu eingeführte Regelung, okay. Also die Leistungsgruppenregelung. Ja. Mhm. Und da kriegt das Krankenhaus sowohl diese Vorhaltepauschale, das heißt, für die Fälle, die angemeldet sind, gibt es eine Summe X, weil zum Beispiel das Personal vorgehalten wird, also sowohl pflegerisch, ärztlich als auch was noch dazugehört.
Das heißt, das Krankenhaus, um nochmal gleich dazwischen zu gehen, das Krankenhaus sagt vorher in diesem Jahr, meinetwegen die Helios Klinikum Erfurt sagt, in diesem Jahr machen wir voraussichtlich prognostiziert 1000 Hüft-OPs.
Genau. Die sagen halt, die geben den Antrag ab auf Leistungsgruppenzuweisung für so und so viele Fälle und sagen halt, wir gehen davon aus, aufgrund der bisherigen Prognose oder der behandelten Dinge, dass wahrscheinlich im nächsten Jahr auch so und so viele Fälle davon auftreten werden bei uns, und wir wollen halt die Leistungsgruppe dafür beantragen, und dann prüft quasi der Krankenhausplanungsausschuss, ob die, oder der MD in erster Linie, ob die Qualitätskriterien vorliegen, und der Krankenhausplanungsausschuss ist dann das Gremium, was dann bewilligt oder nicht bewilligt und sagt, ja, das kriegst du oder die Leistungsgruppe kriegst du nicht. Und die machen halt neben den Qualitätskriterien, gucken die natürlich auch im Land, wie ist denn die regionale Versorgung auch aufgestellt. Also die haben natürlich noch andere Dinge im Blickwinkel, das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland verschieden, je nachdem, wie die Krankenhauslandschaft dort bisher war. Und das ist quasi das Ziel der neuen Krankenhausfinanzierung, dass man wegkommt von dem reinen DRGs, also dass man halt auf viele Fälle angewiesen ist, um viel Geld zu bekommen, hinzu, es gibt eine Vorhaltepauschale, wo quasi das Krankenhaus einfach fürs Vorhalten der Leistung schon mal das Geld bekommt und dann trotzdem aber noch für die erbrachte Leistung quasi die DRG abrechnet, die macht aber in der Gesamtfinanzierung nicht mehr so einen hohen Stellenwert aus. Und deswegen bringt es nicht mehr zwingend viele Fälle abzuarbeiten, sondern es geht halt wirklich da schon eher um eine bedarfsorientierte Versorgung, die man versucht anzustreben.
Und der Hintergrund ist quasi, dass man den Krankenhäusern nicht einen Anreiz gibt, mehr Hüft-OPs zu machen, wie sie medizinisch vielleicht notwendig wären zum Beispiel.
Genau, das ist das große Ziel dahinter, bedarfsgerechte Versorgung zu gewährleisten, und
das klingt jetzt aus PatientInnensicht, würde ich mal meinen, ja erstmal positiv. Also okay, es wird gesichert, dass mein Krankenhaus vor Ort irgendwie funktionieren kann, dass ich drankomme und so weiter. Und im besten Fall werde ich jetzt auch nicht zu irgendwelchen Operationen in Anführungsstrichen überredet, weil es irgendwie gewinnbringend für das Krankenhaus ist. Aber wo ist denn da jetzt der Knackpunkt in der Finanzierung? Also wo sagt ihr, naja, das, so geht es aber nicht auf? Weil, ja, weil wann? Weil was so?
Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist die große Krankenhausreform, die unter der Ampel gestartet ist. Und vieles davon wurde auch jetzt 1:1 weitergeführt, an manchen Stellen nochmal ein bisschen verändert. Und da kommt jetzt zum Beispiel auch dieses Beitragsstabilisierungsgesetz mit dazu, weil eine der Qualitätsanforderungen in den Leistungsgruppenzuweisungen war es, dass die Krankenhäuser zum Beispiel die sogenannte PPUGV, das ist die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, einhalten müssen. Das heißt, für bestimmte Stationen gibt es halt einfach eine Ratio, wo feststeht, so viele PatientInnen können von einer Pflegefachkraft versorgt werden. Und das war quasi im alten Vorhaben noch Bestandteil dessen, dass auch das für die Leistungsgruppenzuweisung relevant ist. Und an solchen Qualitätskriterien hat man jetzt aber mit dem Beitragsstabilisierungsgesetz zum Beispiel auch geschraubt und hat gesagt, nee, PPUGV brauchen wir nicht mehr, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal mehr, um eine Leistungsgruppe zugewiesen zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte, die wir an dem Beitragsstabilisierungsgesetz haben, was ja an der Stelle auch qualitative Einschnitte in die Versorgung macht und nicht nur quantitative.
Das heißt, das, was unter der Ampel beschlossen wurde, wo Verdi auch sagt, das finden wir grundsätzlich gut, jetzt kann man wahrscheinlich über diese Bemessungsgrenzen nochmal reden. Wie viel Pflegekräfte brauche ich für 10 Patienten? Brauche ich da 2 oder 3 oder eine oder so? Das wird jetzt mit der neuen Reformvorschlag von der aktuellen Bundesregierung wieder ausgehebelt, indem ich diese Untergrenze zum Beispiel wegnehme. Und dann kann es im Zweifelsfall auch heißen, dass man 20 Patienten mit einer Pflegekraft versorgen muss, weil das nicht mehr berücksichtigt wird bei der Finanzierung, richtig?
Genau. Also die Bundesregierung hat an manchen Stellen quasi Dinge, die wir als Gewerkschaft auch gut fanden, wieder kaputt gemacht, sagen wir es einfach so. Wobei wir auch mit dem alten System, also was die Ampel auf den Weg gebracht hat, nicht 100% d'accord gehen. Es wäre auch schlimm, wenn wir als Gewerkschaft sagen, es ist alles toll, was die Regierung macht, weil dann würden sie ja komplette Arbeitnehmerpolitik machen und das passiert ja leider nicht.
Okay, das ist also ein Kritikpunkt, den du jetzt schon klar benannt hast. Wir hatten ja in den letzten Jahren bei den Krankenhäusern auch in Thüringen eine Entwicklung, wo Löhne gestiegen sind, auch Kolleginnen und Kollegen bei euch gestreikt haben durchaus in Häusern, wo das nicht so war, wo ihr Tarifabschlüsse erzielt habt, die die Situation der Kolleginnen und Kollegen verbessert haben. Welche Auswirkungen haben denn die Reformen, die jetzt von der Regierung beschlossen wurden, für die Frage, wie sich zum Beispiel die Löhne von Beschäftigten entwickeln werden in Zukunft?
Eine ganz entscheidende, das war ja auch einer unserer Hauptkritikpunkte an dem Beitragsstabilisierungsgesetz, dass es nämlich eine Begrenzung der Tariferhöhungen geben sollte, beziehungsweise in der puncto Refinanzierung von Tariflöhnen. Und zwar war es bisher so seit 2020, glaube ich, nagelt mich nicht genau drauf fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2020 gewesen sein müsste. Dort wurden die Pflegebudgets eingeführt und man hat quasi die Pflege als Berufsgruppe aus den DRGs rausgelöst und die musste nicht mehr darüber finanziert werden, was den großen Vorteil hatte, dass alles, was quasi an zusätzlichem Pflegepersonal eingestellt wurde oder auch an Tariferhöhungen, wurde in der Regel 1:1 refinanziert.
Das heißt, Refinanzierung heißt, um das nochmal zu verstehen, das ist das Geld, was die Krankenhäuser, die es an ihre Beschäftigten auszahlen, wiederbekommen von den Krankenversicherungen.
Genau.
Ja.
Und das heißt auch in Tarifverhandlungen, wenn wir also mit Arbeitgebern darüber gesprochen haben, wie sollen sich die Löhne entwickeln, hat das in der Pflege dazu geführt, dass es einfacher war, an mehr Geld für Pflegepersonal ranzukommen und dadurch ja die Gehälter auch in den letzten Jahren durchaus stärker gestiegen sind als in anderen Branchen vielleicht. Und das hat natürlich auch den Pflegeberuf aufgewertet und hat auch dazu geführt, dass Personalmangel zum Teil wieder gekappt wurde und viel mehr eingestellt wurde. Auch wenn man häufig auf den Stationen noch das Gefühl hat, wo ist das Personal eigentlich, was hier eingestellt wurde, was nicht unbedingt ankam. Und was noch ein entscheidendes Ding war an der ganzen Sache, war, man hat pflegeentlastende Maßnahmen mit eingeführt. Also auch die wurden bezahlt. Das heißt, zum Beispiel für Tätigkeiten, die lange Zeit auf die Pflege abgewälzt wurden, weil man im Rahmen der DRGs halt zum einen Pflegepersonal an sich eingespart hat, aber auch Aufgaben auf die Pflege übertragen hat, die ja noch mitmachen können, um an anderen Stellen zu sparen. Die hat man auf andere Berufsgruppen übertragen und das sind so Sachen wie zum Beispiel die Essensbestellungen aufnehmen oder die Materialräume bestücken, was auch originär keine pflegerische Tätigkeit ist, weil es ja nichts mit dem Patienten an sich zu tun hat. Also, bei Essensaufnahme könnte man sich streiten, aber grundsätzlich.
Die Bettenschieber, von denen auch immer mal die Rede ist, sozusagen im Volksmund.
Auch die oder die, ja, die Betten aufbereiten. Also je nach Krankenhaus macht das die Pflege noch selber, aber häufig ist es auch so, dass die Bettenaufbereitung, also wenn ein Patient entlassen wird, muss das Bett ja geputzt werden, neu bezogen und so weiter, dass das halt andere Berufsgruppen übernehmen, um halt die Pflege zu entlasten. Und dafür gab es lange Zeit diese pflegeentlastenden Maßnahmen, die gibt es auch immer noch. Aber die haben sich im Laufe der letzten Zeit auch reduziert. Zum Beispiel war es bis 2025 so, dass es 4% des Pflegebudgets durften für pflegeentlassene Maßnahmen ausgegeben werden. Ab 2025 waren es nur noch 2,5%. Die mussten aber nicht mehr nachgewiesen werden. Also vorher musste man auch sagen, hier, ich nehme das Geld für das und das und das. Und ab 2025 war es so, es gibt 2,5%, aber pauschal. Die kannst du einfach für alles verwenden. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch im Helios Erfurt ja diese große, der Brandbrief kam, wo es darum ging, was soll die Kacke, jetzt müsst die Pflege die Betten schieben und wieder putzen und Materialbestückung machen und so weiter. Also viele Aufgaben quasi zurückgegeben werden. Und der Hohn ist jetzt gleichzeitig die PPUGV rauszulösen, also die Pflegepersonaluntergrenze abzuschaffen und gleichzeitig die pflegeentlassenen Maßnahmen wegzunehmen, also noch weiter zu reduzieren. Das überlastet ja die Person, die Pflegeperson umso weiter. Und was vielleicht dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist, dass die Charité beispielsweise als erste Uniklinik die Entlastungsvereinbarung oder den Entlastungstarifvertrag schon gekündigt hat. Das heißt, das, wofür die Kolleginnen lange gekämpft haben, dass sie quasi sich selber dafür einsetzen, wie soll denn der Personalschlüssel sein, also weil die aus ihrer Perspektive ja sagen können, wir wissen, wie der Versorgungsbedarf der Patientin ist und was wir als Pflegende gewährleisten können, dass man in den Tarifvertrag reingeschrieben hat, hey, auf so und so viel Patienten gibt es so und so viel Pflegepersonen oder auch, dass die PPR 2.0, ein anderes Personalbemessungsinstrument, quasi im Tarifvertrag angewendet wird. Das hat die Charité jetzt gekündigt, voraus einem Gehorsam, weil das natürlich schwierig wird in der Refinanzierung, weil dieses Pflegebudget, was es seit 2020 gab, soll jetzt gedeckelt werden. Also da soll nicht mehr alles so eins zu eins refinanziert werden und das macht das natürlich auch in Tarifverhandlungen am Ende für uns schwerer, weil die Krankenhäuser uns sagen werden, nee, wir kriegen das Geld ja nicht, wie sollen wir das denn bezahlen, weil dann müssten wir es ja aus unseren Gewinnen heraus bezahlen und je nachdem, welche Trägerschaft wir in einem Krankenhaus haben, sind Gewinne halt auch gar nicht so hoch da, weil zum Beispiel kommunale Häuser viele Leistungen abdecken, die nicht so gewinnbringend waren bisher und deswegen ja gar nicht so viel Übergewinn erzielen konnten, als vielleicht manche private Anbieter, die das Geld dann lieber an der Börse verschachern.
Das heißt aber im Klartext, die Krankenhäuser sollen für die Refinanzierung weniger Geld zur Verfügung gestellt bekommen und das System soll so umgebaut werden, dass Qualitätskriterien und gerade diese Frage Bemessung von Personal quasi schlechter wird für die Kolleginnen und Kollegen. Wie sind denn die Reaktionen, wenn du in die Krankenhäuser kommst und was sagen die Leute zu den Plänen?
Also in der Regel sind die Reaktionen ziemlich gefrustet, weil natürlich die gesehen haben, dass sich zwar in den letzten Jahren so ein bisschen was getan hat und sich Dinge verbessert haben, aber jetzt alles, ich sag mal sehr salopp, mit dem Arsch wieder eingerissen wird, was quasi vorher mühsam aufgebaut und erkämpft wurde. Und das finden Kolleginnen irgendwie verständlicherweise gar nicht so cool. Und deswegen hatten wir auch im Vorfeld zu der Gesetzesreform auch die Großdemo in Hannover mit organisiert bei der Gesundheitsministerin-Konferenz, wo auch hier aus Thüringen mehrere Busse nach Hannover gefahren sind, um einfach auch den Frust der Kolleginnen auf die Straße zu tragen und zu zeigen, wir lassen uns das so nicht gefallen. Trotzdem ist es jetzt durchgesetzt worden. An manchen Stellen konnten wir natürlich noch Verbesserungen erreichen, dass es nicht ganz so schlimm durchgesetzt wurde. Aber zum Beispiel diese PPUGV-Geschichte, dass die eingerissen wurde, ist erst nach Hannover entstanden. Also das sind Dinge, die dann später noch dazu kamen. Und auch die PPR 2.0, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, was ja ein anderes Personalbemessungsinstrument ist, die sogar noch besser bedarfsgerecht regeln könnte, wurde komplett abgeschafft mit der Beitragsstabilisierungsgesetz. Das ist einfach eine Farce am Ende.
Jetzt wurde das Gesetz ja beschlossen. Was sind denn jetzt eure Vorschläge, wie man irgendwie diese ganzen Effekte eindämpfen könnte? Oder was sind die nächsten Schritte, die ihr irgendwie anstrebt, um hier doch noch vielleicht Verbesserungen rauszuholen oder ja zu sagen, okay, wie kann eine Reform gelingen, die eben nicht die Beschäftigten so belastet?
Also zum einen haben wir uns schon ganz klar gemacht, wir werden nur aufgrund dieser Reform, die jetzt erstmal als Sparpaket durchgekommen ist, definitiv nicht an unseren Tarifforderungen schrauben. Also wenn die Beschäftigten eine Prozentforderung aufmachen, dann sollen das nicht aufgrund dieses Gesetzes irgendwie gehindert werden, sondern wir müssen uns unserer gewerkschaftlichen Macht bewusst werden, unsere Stärke bewusst werden, dass wir auch Dinge durchsetzen können müssen. Sonst wäre es ja auch ein Eingriff in die Tarifautonomie, was ja der Gesetzgeber an der Stelle auch nicht einfach so darf. Also da ist für uns relativ klar, dass wir uns deshalb nicht in unseren Forderungen massiv beschränken lassen werden, weil die Ministerin hat auch in der Verteidigung des Gesetzes im Bundestag, also am Tag, als es beschlossen wurde, auch selbst nochmal gesagt, dass das Ganze ja ein Gerücht sei, dass es ein Einschnitt in die Tarifautonomie wäre. Im nächsten Jahr wären ja schließlich noch Steigerungen bis zu 3% möglich. Das hat sie so im Bundestag gesagt, wo ich auch dachte, okay, schön, dass die Bundesregierung uns jetzt vorschlägt, wie viel Forderungen wir denn umsetzen dürfen. Das ist in meiner Ansicht nach natürlich ein Eingriff in die Tarifautonomie an der Stelle, wenn man das schon klar im Voraus so benennt. Aber gut, ich bin kein Jurist, will das gar nicht einschätzen. Aber das ist eine Sache, dass wir sagen, okay, wir kämpfen halt auch weiter. Tarifverhandlungen sind immer unser Kerngeschäft, wo wir stark sind und wo wir halt auch Wirkmacht zeigen können. Auf der anderen Seite bleiben wir natürlich auch überparteilich politisch aktiv und versuchen auch da Einfluss zu nehmen auf Bundestagsabgeordnete und auch Landtagsabgeordnete, weil am Ende ja der Bundesrat auch eine Stimme hat, wenn es um die Zustimmung zu vielen Dingen geht. Und werden quasi auch den politischen Druck nutzen, werden auch zu den Sozialdemonstrationen zum Beispiel am 26.09. hier in Erfurt mobilisieren, um möglichst viel Leute auf die Straße zu bringen, viel Druck zu machen, dass die Regierung sieht, wir lassen uns das als Gewerkschaften nicht gefallen und machen da nicht einfach so mit, sondern bringen den Protest doch auf die Straße. Denn dieses Beitragsstabilisierungsgesetz ist quasi der Anfang. Also die wollen damit zeigen, hier, das ist jetzt der Rahmen, den wir setzen, und im Herbst der Reform, wie es so schön heißt, sollen dann quasi die konkrete Ausgestaltung kommen. Und das ist nur der Finanzierungsrahmen, und wie das Ganze dann ausgestaltet wird, wie zum Beispiel auch bei den Psychotherapeutinnen, da hat die Ministerin auch schon klar gesagt, da muss noch was kommen, beziehungsweise nicht die Ministerin, aber andere Mitglieder des Gesundheitsausschusses haben schon klar kommuniziert, da muss noch was kommen und das wird kommen. Das war quasi jetzt erstmal der Rahmen, und dann geht es quasi in die konkrete Ausgestaltung für die einzelnen Bereiche. Und bei dem Rahmen, der gesetzt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich besser wird.
Man hört also, ihr habt viel zu tun, dicke Bretter zu bohren, und genau, damit würde ich dich jetzt erstmal wieder entlassen und mich bedanken für deine Einschätzung zum Beitrags
Stabilisierungsgesetz.
Danke. Ich habe heute Wortfindungsstörung. Beitragsstabilisierungsgesetz und wie sich das auf die Krankenhäuser und Beschäftigten hier auch in Thüringen auswirkt.
Wir waren im Gespräch mit Nico Baumann von der Gewerkschaft Verdi, und wir sind schon gleich am Ende unserer Sendung Rage bei Unterdessen.